Ich freue mich, dass ich jetzt hier sein kann. Es tut mir leid, dass wir zu spät kamen. Doch noch einigermaßen zur Zeit. Es lag am Verkehr, dass wir nicht so gut vorankamen. Und dann war es auch nicht ganz so leicht, das Haus hier zu finden im Dunkeln. Also ich heiße Benedikt Peters, ich wohne in Arbon am Bodensee. Ich kam zum Glauben durch Christen, die bis heute meine Vorbilder geblieben sind im persönlichen Leben, im Leben der Jüngerschaft, der Hingabe, in einem Leben des Gebets, in einem Leben, das vom systematischen und intensiven Lesen des Wortes Gottes geprägt ist. Solche Christen zeigten mir den Weg zum Herrn auf dem indischen Subkontinent. Und von ihnen lernte ich von Anfang an, was das Zusammenkommen der in Christus Erwählten und Geheiligten und Erlösten ist, das Zusammenkommen, wie es das Neue Testament darstellt. Ich kam also in Versammlungen zum Glauben, die zusammenhängen irgendwie, nicht direkt, aber doch indirekt und geistlich mit dem Namen Bhaktsingh, ein indischer ehemaliger Sikh, der Christ geworden war und dann in seiner Heimat evangelisierte, viele kamen zum Glauben und der dann an dieser Frage stehen blieb, warum sind so viele, die wohl unter Tränen zum Glauben kommen, sich bekehren, aber dann nicht weiter wachsen, teilweise zurückfallen, das Zeugnis ganz verlieren. Und mit einigen Brüdern begannen sie dann, das war kurz nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges in der südindischen Stadt Madras, sich so zu versammeln, wie sie es sahen, anhand von besonders Apostelgeschichte und Epheserbrief. Und von da an begann der Herr stetig zu wirken, so dass durch dieses Werk in Indien inzwischen wohl an die 700-800 Versammlungen entstanden sind. Neutestamentlich gefügte Gemeinden. Das waren meine ersten Vorbilder, dort kam ich zum Glauben. Ich war dann in der Schweiz in den Jahren 74 bis 78 auf einer Bibelschule und während des letzten Bibelschuljahres mussten wir eine Arbeit schreiben über Gemeinde und Gemeindebau. Und da habe ich drei etwas ketzerische Bücher dazu gefunden. Ja, das war die New Life Bibelschule. Ich bin sehr dankbar für das, was ich dort lernte an Mission und an Evangelisation. Aber was dort nicht so gesehen wurde, wie das wohl hier die meisten sehen, ist neutestamentliche Gemeinde. Da mussten wir eine Arbeit schreiben über Gemeinde. Ekklesiologie heißt das Fach ja so schön. Also, Gemeinde. Auf alle Fälle kam ich dann, ohne dass ich das suchte, an drei eher ketzerische Bücher heran. Und die haben mir ganz neu wieder die Augen dafür geöffnet, was ich damals in Indien gesehen und gelernt hatte. Eines war von einem Buch von Bhaktsingh auf Englisch, jetzt gibt es auch auf Deutsch, allerdings wieder vergriffen, The Return of God's Glory, die Rückkehr der Herrlichkeit Gottes. Und dann das zweite Buch von einem gewissen William MacDonald, Christ Loved the Church. Auch das gab es damals nur auf Englisch. Und dann ein drittes Buch, das als besonders gefährlich gilt, nämlich Das normale Gemeindeleben von Watchman Nee. Und ein Buch war gegeben als Pflichtlektüre, ich glaube Gemeinde nach Gottes Plan von Alfred Kühn, was mehr ein kirchengeschichtlicher Überblick ist und von dem her auch sehr informativ. Aber diese drei Bücher, die haben mir dann neu gezeigt, was eigentlich nach den Gedanken Gottes Gemeinde ist. Und das führte dann dazu, dass ich den Wunsch hatte, nicht mehr in dieser Missionsarbeit mitzuarbeiten. Und so bin ich dann dahin gezogen, wo einige Geschwister waren, die waren zum Glauben gekommen, direkt. Zwei durch mich und durch sie wieder einige andere und die wussten nicht, wie weiter und die baten mich, wir hatten eben geheiratet,
im Frühling 1978 nach Arbon zu ziehen und dort bin ich dann also hängen geblieben. Nun, ich habe nach Abschluss der Bibelschule eine Zeit lang Gelegenheitsarbeiten gemacht, als Nachtwächter gearbeitet oder übersetzt, wenn ich Übersetzungsaufträge hatte. Und dann entschloss ich mich, ein reguläres, gründliches Studium der alten Sprachen zu machen. Ich habe griechische und hebräische Sprache und Literatur und etwas moderne Linguistik gemacht an der Universität Zürich. Das dauerte bis 86. Während der ganzen Zeit wirkte der Herr in der Weise, dass Einzelne zum Glauben kamen, die Gemeinde wuchs langsam und wir waren dann einige Jahre ganz einfach immer unter 20 und hatten leider noch keine Probleme mit Räumlichkeiten. Es ging sehr gut, einfach mit den Wohnstuben. Aber dann mit einem Mal, das war so ums Jahr 85, 86 herum, ging wie ein Ruck durch die Arbeit und dann hat sich die Gemeinde innerhalb eines Jahres verdoppelt und wieder verdoppelt, so dass wir uns nachher teilen mussten, aber im guten Sinn. Also wir hatten wirklich nicht mehr Platz in den Räumen und wir fragten uns, was machen wir, größere Räume suchen oder was uns eigentlich vorschwebte als noch glücklicher, dass die Geschwister, die mehr aus einer anderen Gegend kamen, die reisten jeweils 20 Autominuten an, sonntags, dass die dort unabhängig, also vom Herrn abhängig, aber von uns unabhängig, sich anfingen zu versammeln und so entstand eine zweite Gemeinde. Damit hatten wir wieder Platz, aber jetzt haben wir wieder Raumnot. Also wir suchen Räume, haben auch dieses Problem. Wir suchen Räume. Ich bin seit anderthalb Jahren jetzt vollzeitlich in einem übergemeindlichen Lehrdienst. Ich machte das während des Studiums schon und auch in der Zeit, in den Jahren 86 bis 93, Frühling 93, arbeitete ich in der Redaktion in einem christlichen Verlag. Während dieser Zeit auch habe ich Wochenenden, auch Urlaub dazu benutzt, zu reisen, Gemeinden zu besuchen, zu lehren, wo ich eingeladen wurde. Und das mache ich jetzt seit anderthalb Jahren vollzeitlich. Ich bin also im vollzeitlichen übergemeindlichen Dienst. Bin auch dankbar dafür, dass die Brüder am Ort dahinter stehen, mich in dem Sinn auch für diesen Dienst freigegeben haben. Das heißt, dass ich jetzt mehr weg bin als vorher. Aber ich bin dankbar, dass das möglich ist, sogar sehr gut möglich ist, dass genügend Brüder am Ort sind, die das Wort Gottes lehren können, das Wort Gottes auslegen können, mit der Lehre ermuntern können, ermahnen können, also dass die Gemeinde wächst und funktioniert, auch ohne dass ich dort bin. Ich bin verheiratet, wir haben 4 Kinder. Ja, was noch? Ja, dann wollen wir uns jetzt dem Thema zuwenden. Ich dachte, da war noch etwas, was ich sagen wollte. Wir haben 7 Vorträge zu diesem Thema, zum Thema Führung und Führer im Volk Gottes. Ich habe diese 7 Vorträge unter folgende Überschriften gestellt und ich werde der Reihenfolge der Themen auch, dieser aufgestellten Reihenfolge der Themen auch folgen. Heute Abend geht es darum, dass wir uns darüber klar werden, wie denn und unter welchen Umständen Führer heranwachsen und wozu sie berufen sind im Volk Gottes. Wir sollten das immer wieder gut beachten, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes etwas anderes ist als jede sonstige Gemeinschaft von Menschen auf dieser Erde, etwas anderes als ein Staat, etwas anderes als eine Firma, etwas anderes als ein Verein, etwas anderes als eine Interessensgemeinschaft. Das Volk Gottes ist einmalig, einzigartig, von ganz besonderem Charakter. Und das wollen wir uns heute Abend vergegenwärtigen. Das Wesen der Gemeinde, und das verhilft uns zum Verständnis von Ziel und Sinn aller Führung, die in der Gemeinde geschehen muss. Es muss Führung da sein. Dann in der zweiten Stunde Grundsätze gottgewollter Autorität. Einige Grundsätze, die wir in der Bibel seit der Schöpfung und durch die ganze Heilsgeschichte hindurch feststellen können. Grundsätze gottgewollter Autorität in seinem Volk, illustriert an Adam und Josef. Dann in der dritten Stunde Gott beruft und Gott erzieht zur Führung. Und das wollen wir sehen an drei Männern des Alten Testaments, Mose, an Josua und an David. Dann in der vierten Stunde Gott beruft und Gott befähigt zur Führung, neutestamentliche Beispiele, der Herr Jesus und die Apostel, und zwar Paulus und Petrus als Beispiele und Timotheus. In der fünften Stunde Autorität, Missbrauch von Autorität und Auflehnung gegen Autorität. Autorität, Missbrauch und Auflehnung, da werden wir eine Reihe von Beispielen aus dem Alten und dem Neuen Testament betrachten. Ich habe folgende Personen behandelt. Wir werden nicht alle durchnehmen können. Die Zeit reicht nicht. Adam, Ham, Aaron und Miriam, König Uzzia, Korah, Abimelech aus dem Buch Richter, Saul, Absalom, die Pharisäer, Spalter der Gemeinde, Diotrephes aus dem dritten Johannesbrief und Jezabel. Alles Beispiele von Missbrauch von Autorität oder Auflehnung gegen Autorität. In der sechsten Stunde, Älteste in der christlichen Gemeinde. Ihr merkt, das Hauptgewicht liegt darauf, dass wir Grundsätzliches lernen aus der ganzen Heilsgeschichte und von daher dann kommen und das anwenden auf die Ältesten in der örtlichen Gemeinde. Es ist wichtig, dass wir das sehen, dass ein Ältester, was ein Ältester tut, dass das sich verstehen und erklären und einordnen lässt, wenn wir die Wege Gottes in der Heilsgeschichte, wie er sein Volk führt und wie er Führer in seinem Volk beruft und wie er sie ausrüstet, dass wir das dann umso besser, ja, erst richtig verstehen. Älteste in der christlichen Gemeinde, in der sechsten Stunde, Legitimation und Qualifikation. Diesen beiden Ausdrücken werden wir laufend begegnen in diesen Tagen. Legitimation und Qualifikation zu diesem Dienst. Der Begriff Älteste und Aufseher. Und dann etwas über Paulus in der sechsten Stunde. In der siebten Stunde Aufgaben der Ältesten, worin sie bestehen. Und dann zum Schluss, das soll den Abschluss dieser Vortragsreihe bilden, ein Wort eines Ältesten an Älteste, und zwar Petrus, der als Mitältester an die Ältesten einer Gemeinde schreibt und sich direkt an sie wendet, 1. Petrus 5, die Verse 1 bis 3. Soweit eine Übersicht. Also heute Abend Wesen der Gemeinde, Ziel und Sinn aller Führung. in der Gemeinde. Nun, jedes Zusammenleben von Menschen bedarf der allgemein anerkannten und von allen respektierten Ordnung. Und zum Erhalt solcher Ordnung braucht es Führung. Und das gilt auch für die örtliche Gemeinde. Die Führung sorgt dafür, dass die Ordnung eingehalten wird. Und damit übt natürlich die Führung Autorität aus. Autorität über die Geführten. Damit wir nun besser verstehen können, wie wichtig solche Führung ist, damit wir aber auch verstehen, welches die besonderen Umstände sind, welches die besonderen Rücksichten sind, die im Haus Gottes gelten, wollen wir uns über folgende Punkte klar werden. Worin unterscheidet sich die Gemeinde des lebendigen Gottes von jeder anderen Gemeinschaft? Mal eine Frage. Was macht ihr besonderes Wesen aus also? Und welchem Ziel muss folglich alles führen und vorstehen dienen? Es ist wichtig, dass wir das sehen. Es geht nicht einfach darum, dass stramme Ordnung und Zucht ist. So ist also Führung oder Ausüben von Autorität ist nie ein Selbstzweck. Das wäre ganz elend, wäre es so. Sondern es dient einem Ziel, einem Zweck. Welchem? Zum Charakter der Gemeinde Gottes. Wir müssen ihn verstehen, damit wir nicht unbesehen Prinzipien der Führung, wie sie in der Armee etwa gelten, oder in einem Betrieb gelten, oder in der Schule gelten, damit wir solche Prinzipien nicht unbesehen übertragen auf die Gemeinde. Man kann Anwendungen machen, ganz gewiss, aber man muss berücksichtigen, welches die besonderen Umstände sind, die in der Gemeinde gelten. Damit also die Gemeinde nicht am Ende ein Betrieb wird, der von Prinzipien des Managements geführt und charakterisiert ist, oder eine Armee, wo einfach Drill gilt. Drill ist alles. Befehl ist Befehl. Das sind sehr reale Gefahren, vor denen wir uns gut schützen können, wenn wir begreifen, was die Gemeinde ist und worin sie sich unterscheidet von allen übrigen Gemeinschaften. Einmal das Erste, und das soll uns als Triebfeder für all unser Fragen und Suchen und Handeln dienen, die Liebe zu dem, was Gott selbst der kostbarste Gegenstand auf Erden ist. Wir lesen im Psalm 87, Vers 2 etwas Bemerkenswertes, beim ersten Mal lesen, innehalten und denken, stimmt das? Psalm 87, 2, der Herr liebt die Tore Zions mehr als alle Wohnungen Jakobs. Das ist wahrscheinlich Vers 3 nach anderer Verszählung. Psalm 87, Vers 2 oder 3, der Herr liebt die Tore Zions mehr als alle Wohnungen Jakobs. Ja, gibt es denn das? Liebt denn Gott nicht alle und alles gleich? Nein, er tut es nicht. Hier wird das ganz deutlich gesagt. Nun, warum liebt der Herr die Tore Zions mehr als den Rest des Landes oder der Wohnungen Jakobs? Weil in Zion das Haus Gottes stand. Der Gegenstand seiner besonderen Sorge. Und so liebt Gott seine Gemeinde mehr als alles in der Welt. Ja, er liebt die ganze Welt, hat seinen Sohn für die Welt dahingegeben. Aber wir lesen nicht, Christus hat die Welt geliebt. Christus hat die Gemeinde geliebt und sich für sie dahingegeben. Und das ist besondere Liebe. Tiefere und höhere Liebe als die allgemeine Liebe Gottes zu allen Menschen. Er liebt nichts und niemand so sehr. Unser Herr wie seine Gemeinde. Epheser 5, 25. Christus hat die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben. Und das, was dem Herrn der teuerste Gegenstand auf Erden ist, das wird, wenn seine Gesinnung, wenn sein Geist uns prägt und bestimmt, auch uns zum teuersten Gegenstand auf Erden werden. Seine Gemeinde. Und dieser seiner Gemeinde wollen wir, dürfen wir dienen. Eine großartige, herrliche Berufung, ein großartiges Vorrecht. Wir werden es wahrscheinlich erst dann richtig begreifen, wenn wir beim Herrn sind, was er uns da für ein Vorrecht gegeben hat. Wir ehemalige Sünder, Rebellen, Gottlose, böse Menschen, dass wir seiner Sache, dem, was ihm das Teuerste ist, dienen dürfen. Was bedeutet Gemeinde? Das griechische Wort Ekklesia, die herausgerufenen Schaft. Nun, das Wort ist unerträglich. Und darum sagen wir das auch nicht. Wir sagen lieber Gemeinde oder Versammlung. Aber es bedeutet buchstäblich genau das. Die herausgerufenen Schaft. Nun, ich will das anwenden auf unseren Gegenstand. Das bedeutet, dass die Gemeinde die Gemeinschaft derer ist, die Gott gerufen hat und für sich beschlagnahmt hat. Dass wir also dazu errettet worden sind, ihm zu gehören. 1. Petrus 3, Vers 18 sagt, es hat ja Christus einmal gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe. Nun kann man zu Gott geführt sein, ohne ihm dann unterworfen zu sein. Kann man nicht. In der Gegenwart Gottes ist man ihm und seinem Willen unterworfen. Da regiert er hier. Und das bedeutet Gemeinde, zu ihm gerufen, aus einer Umgebung, aus einer Welt herausgerufen, die in Unglauben und in Auflehnung gegen diesen Gott lebt, herausgerufen und jetzt ihm und seinem Willen unterworfen. Das also bedeutet Gemeinde, von Gott gerufen. Wenn Gott gerufen hat, dann steht er am Anfang. Dann ist die Gemeinde etwas, das aus dem Willen Gottes geboren worden ist, nicht aus dem Willen des Menschen. Wenn aber aus Gottes Willen geboren und entstanden, dann muss sein Wille in der Gemeinde, in seinem Volk regieren. Und dann muss auch sein Wille in jedem Einzelnen, der dazu gerufen wurde, regieren. In der Gemeinde findet sich die Gemeinschaft derer, die dem Willen Gottes leben und in denen der Wille Gottes regiert. Und darum geht es bei allem Zusammenleben und darum geht es auch beim Führen der Gemeinde, wie wir sehen wollen. Von Gott gerufen zu Gott, aber auch aus dem Machtbereich Satans herausgerufen. Nun, was machte denn Satan zum Satan? Dass er seinen Willen gegen Gottes Willen richtete. Dass er sich über Gottes Willen stellen wollte. Also Auflehnung, Rebellion. Und solche waren wir von Natur. Sünder von Natur, Menschen, die ihrem Willen lebten, in ihrer Welt, ihr kleiner Herr und König. Auch wenn wir ganz nette Menschen waren und vielleicht auch ganz zivile und zivilisierte Menschen und kultiviert und poliert. Aber doch solche, die ihr Leben als ihren Besitz ansahen, indem sie König sind und herrschen und auf den nichts und niemand irgendwelche Ansprüche geltend machen darf, das waren wir von Natur und das hatten wir gelernt von dem Verführer und aus diesem Bereich, aus dem Machtbereich Satans, als solche, die ihm in seiner Auflehnung gegen Gott gefolgt waren, hat uns Gott herausgerufen. Ich lese dazu nur einen Vers Apostelgeschichte 26, die Verse 17 und 18. Der Auftrag des Herrn an Paulus, indem ich dich herausnehme aus dem Volk und den Nationen, zu welchen ich dich sende, ihre Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Gewalt Satans zu Gott. Dass sie nicht mehr Satan folgen in ihrer Auflehnung gegen Gott, sondern dass sie von ihm befreit werden und sich Gott und seinem Willen unterwerfen und fortan ihm leben. Das ist also die Bedeutung von Gemeinde, die Gemeinschaft der Herausgerufenen. Woraus herausgerufen, wozu herausgerufen? Im letzten Buch der Bibel wird uns das Ende aller Wege Gottes gezeigt. Welches ist eines der am meisten gebrauchten Ausdrücke im Buch der Offenbarung? Das Wort Thron kommt 42 Mal vor im Buch der Offenbarung. 42 Mal, ein Mehrfaches häufiger als in jedem anderen Buch des Neuen und des Alten Testaments, häufiger als im ganzen übrigen Neuen Testament zusammengenommen. Thron. Und das zeigt, dass es Gottes Absicht ist, den Menschen, der durch den Sündenfall sich gegen Gottes Thron empört hat, wieder dahin zu bringen, unter seinen Thron. Und wir sehen im Buch der Offenbarung die verherrlichte Gemeinde, wie sie vor dem Thron Gottes niederfällt. Dahin will Gott uns als Einzelne und seine Gemeinde führen. Die Gemeinde ist der Ort, wo er regiert, wo alles seinem Thron unterworfen ist. Offenbarung 4, dem Schöpfer unterworfen, Offenbarung 5, dem Erlöser unterworfen. Noch einiges zur Eigenart der Gemeinde. Welches die Eigenart der Gemeinde ist, kann man vielleicht am besten anhand jenes Buches demonstrieren, in dem die Gemeinde geboren wird und in der von Kapitel zu Kapitel deutlicher wird, dass die Gemeinde etwas Neues, etwas noch nie Dagewesenes ist, nämlich Apostelgeschichte. Die Geburt der Gemeinde, und dann wird uns gezeigt durch das ganze Buch hindurch, wie die Gemeinde sich unterscheidet von dem, was Gott bisher in der Heilsgeschichte getan hat. Einige Punkte dazu: Die Gemeinde ist einmal himmlisch, nicht irdisch. Ich nenne das jetzt nur, wir können das nicht im Einzelnen nachvollziehen. Die Gemeinde ist himmlisch. Sie hat ihre Heimat nicht in dieser Schöpfung, sondern in der kommenden, in der zukünftigen Schöpfung, in der neuen Schöpfung im Himmel. Sie ist da zu Hause, wo der Herr ist. In Apostelgeschichte 10 hat Petrus ein Gesicht. Und dieses Gesicht dient dazu, dem Petrus zu zeigen, etwas Wichtiges zu zeigen, was die Gemeinde betrifft. Das, was Petrus dort kapieren und begreifen muss, ist, dass zur Gemeinde auch solche hinzugerufen werden, dass Gott auch solche reinigen und zu seinem Volk hinzutun will, die bisher alles von vornherein ausgeschlossen galten, unreine Heiden. Und darum sieht er dieses Gesicht mit diesen für alttestamentliches Urteilen unreinen Tieren, und er soll schlachten und essen, und dann sagt er: Niemals, Herr, noch nie habe ich etwas Unreines gegessen. Nun, was ist es denn, das Petrus begreifen lässt, dass zur Gemeinde auch Nichtjuden dazu gehören müssen. Können, müssen, ja. Ja, weil Gott es sagt, sicher. Aber wenn die Gemeinde himmlisch ist, dann kann doch Zugehörigkeit zu einer irdischen Gemeinschaft das Recht auf Zugehörigkeit nicht entscheiden und bestimmen. Es ist eine himmlische Gemeinschaft. Und was sieht Petrus? Er sieht ein leinenes Tuch, Apostelgeschichte 10, Verse 11 und folgende. Er sieht den Himmel geöffnet und ein gewisses Gefäß gleich einem großen leinenen Tuch herabkommen, an vier Zipfeln gebunden und auf die Erde herniedergelassen, in welchem allerlei vierfüßige und kriechende Tiere waren. Und dann, Vers 16, dies aber geschah dreimal und das Gefäß wurde alsbald hinaufgenommen in den Himmel. Das zeigt uns, dass die Gemeinde nicht eine Sache ist, die Menschen auf der Erde sich ausgedacht haben, sondern eine Sache, die im Herzen Gottes war von Ewigkeit her. Im Himmel, in Gottes Ratschlüssen bereits da. Und von daher entsteht die Gemeinde, von daher hat sie kommt das Tuch auf die Erde, ist eine Zeit da und wird nach in den Himmel zurückgenommen. Eindringlicher, sinnfälliger könnte uns nicht gezeigt werden, was die wahre Heimat der Gemeinde ist. Und das müssen wir vor Augen haben, wenn wir Gemeinde leben, nach den Gedanken des Herrn leben wollen. Wir merken, wir sind nicht dazu da, die Gemeinde ist nicht dazu da, die Gesellschaft zu verändern, dass das auch geschieht, dort, wo das Evangelium Menschen verändert und wo die Kraft Gottes in der Gemeinde und die Gegenwart Gottes in der Gemeinde offenbar wird, das leugnet niemand. Das ist eine schöne Folge, die wir dankbar entgegennehmen. Aber das ist nicht unser Auftrag. Wir sind nicht hier zu Hause. Die Welt zu verändern, das wäre unser Auftrag, wenn die Gemeinde irdisch wäre, diesseitig. Wenn sie hier ihre Herkunft hätte und hier ihre ewige Bestimmung, hat sie aber nicht. Und führen heißt ja auch, dass wir wissen, welches unser Ziel ist. Also himmlisch, nicht irdisch. Die Gemeinde ist dann geistlich, nicht natürlich, wird uns auch in der Apostelgeschichte gezeigt. Die Geburt der Gemeinde macht das deutlicher als irgendetwas anderes. Die Gemeinde wird geboren hier auf der Erde, an dem Tag, da der Geist Gottes kommt und die in Jerusalem versammelten Jünger tauft, zu einem Leib tauft. Also geistlich, nicht natürlich. Nun, das müssen wir auch beständig anwenden auf diese unsere Frage, Führer, Führungsdienst in der Gemeinde. Wenn die Gemeinde geistlich ist, dann heißt es das nicht, natürliche Fähigkeiten, sondern geistliche Fähigkeiten den Ausschlag geben für jeden Dienst. Wir werden darauf noch zurückkommen. Die Gemeinde hat auch kein irdisches Zentrum, lernen wir auch in der Apostelgeschichte. Die Gemeinde in Antiochien entsteht und dann reist Barnabas dahin, weil er davon hört. Und dann ermahnt er die Gläubigen in Barnabas, sich zu Jerusalem zu halten. So steht es doch da, oder? Apostelgeschichte 11, Vers 23, Verse 22 und 23. Es kam aber die Rede von ihnen, von den bekehrten Heiden in Antiochien, zu den Ohren der Versammlung, die in Jerusalem war, und sie sandten Barnabas aus, dass er hindurchzöge, bis nach Antiochien, welcher, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah, sich freute und alle ermahnte, mit Herzensentschluss an Jerusalem zu hangen. Steht nicht da, am Herrn zu hangen. Kein irdisches Zentrum. Das bedeutet, dass jede Gemeinde örtlich vom Haupt der Gemeinde abhängig ist. Wir werden nachher bei den Aufgaben der Ältesten das wohl auch noch streifen. Der Wirkungsbereich des Ältesten, des Führers in der örtlichen Gemeinde, ist die örtliche Gemeinde. Und damit hört seine Autorität als Führer
auf.
Natürlich kann er geistliche Autorität haben, überörtlich, einfach durch sein Vorbild, durch seinen Rat, den er gibt, aber sein Wirkungskreis ist auf die örtliche Gemeinde beschränkt. Und es darf nie eine Gemeinde in die Geschäfte einer anderen Gemeinde von außen hineinwirken und hineindiktieren. Und das lernen wir aus dieser ganz einfachen Tatsache, dass die Gemeinde, anders als das alttestamentliche Gottesvolk, kein irdisches Zentrum hat. Nun, ich nenne jetzt noch einige Bilder und Bezeichnungen zur Gemeinde, aber auch nur insofern, als sie unser Thema näher berühren. Die Gemeinde wird genannt der Leib Christi. Die Bezeichnung Leib Christi bedeutet, dass das Leben des Hauptes auch das Leben der Gemeinde ist, dass die Gemeinde so untrennbar mit ihrem Herrn verbunden ist, wie der menschliche Leib mit seinem Haupt. Es bedeutet aber auch, dass die Gemeinde die Verantwortung hat, Christus in dieser Welt darzustellen. Denn ohne einen Leib kann man sich nicht darstellen. Wir würden einander nicht wahrnehmen, hätten wir nicht einen Leib. Also die Gemeinde ist dazu da, Christus darzustellen, seine Wesenheiten. Aber der eine Leib spricht nicht nur vom Einssein der Gemeinde mit dem Herrn, sondern auch vom Einssein der Glieder untereinander. Nun, es ist sicher so, wir haben alle in diesem und in vergangenen, in diesem Jahrhundert, ich meine, unser Volk oder unsere Zivilisation in diesem Jahrhundert und in vergangenen Jahrhunderten, böse Erfahrungen gemacht mit dieser Ideologie, dass man Angehöriger eines Kollektivs sei. Der ganze Nationalsozialismus hat das Individuum verdrängt und das Kollektiv über das Individuum gestellt. Der Baum ist alles und das Blatt ist nichts und all diese Ausdrücke, diese Schlagwörter. Und eine andere Ideologie, der Kommunismus, hat das auch getan. Das Kollektiv wichtiger gemacht als das Individuum. Und das ist schlimm, furchtbar, was da geschehen ist. Die Bibel macht uns deutlich, dass der Einzelne die Gemeinschaft oder die Summe der Einzelnen die Gemeinschaft ausmacht. Der Einzelne ist also wichtiger als die Gemeinschaft. Von der Reihenfolge her ist wichtiger. Nur haben wir in unserer Zeit eher den Fehler gemacht, weil wir uns so die Finger verbrannt haben mit autoritären Systemen und mit Kollektiv, dass wir einen Individualismus zum Exzess gezüchtet haben. Und dass wir vergessen, auch als Christen, dass wir in einen Leib eingefügt sind. Und das heißt, dass es diesen Individualismus in der Gemeinde in der Weise nicht gibt, dass jeder tut und lässt, was er will. Natürlich hängt unser geistliches Leben und unser Wandel mit unserem Herrn, unsere ganze Glaubwürdigkeit, unser Zeugnis und alles hängt davon ab, dass jeder von uns persönlich mit seinem Gott wandelt. Das ist durch nichts zu ersetzen. Aber die Folge davon, wenn wir das tun, ist die, dass wir uns in die Gemeinschaft von ihm einfügen lassen, die er gewollt hat in seinen Leib. Und was die Gemeinschaft und das gemeinschaftliche Dienen und Arbeiten betrifft, müssen wir lernen, und wir wahrscheinlich in unserer Zeit es gründlicher lernen als solche vor uns, dass wir unsere privaten und persönlichen Ambitionen verleugnen und bereit sind, uns einfach der Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen und auch Führung anzunehmen, Anweisungen anzunehmen und zu handeln, weil gesagt wurde, jetzt mach mal das. Nun, wir werden darüber noch reden, dass es da natürlich beide Seiten hin Gefahren gibt, das ist ganz klar. Aber der Leib Christi lehrt uns, dass in der Gemeinschaft der Gemeinde dieser Individualismus, dieser grenzenlose Individualismus keinen Platz hat. Ist heidnisch, so zu denken. Lehrt uns, dass die Gemeinschaft einem Haupt unterworfen ist, Christus, dass sein Wille regiert und dass er solche beruft und befähigt, die die Gemeinde so führen, dass alle gemeinsam diesem Haupt unterworfen sind. Und das heißt natürlich in der konkreten Situation, in der örtlichen Gemeinde, dass die Geschwister den Führern gehorchen. Das Neue Testament redet davon. Gehorcht euren Führern. Das Haus Gottes, so wird die Gemeinde auch genannt. Der Herr Jesus sagt, auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und wenn er sagt bauen, vergleicht er die Gemeinde mit einem Haus. Dem Haus Gottes gebührt Heiligkeit. Psalm 93, Vers 5. Psalm 93, Vers 5. Deine Zeugnisse sind sehr zuverlässig, deinem Hause geziemt Heiligkeit, Herr, auf immer da. Heiligkeit. Was heißt denn heilig sein? Und man kann das auf verschiedene Weisen umschreiben. Die Umschreibung, die man gewöhnlich zuerst nennt, abgesondert für Gott. Ja, ja, so ist es auch. Abgesondert für Gott, das heißt für seinen Gebrauch und Willen. Ausgesondert. Wenn dem Hause Gottes Heiligkeit gebührt, dann heißt es, dass ein jeder von uns für den Willen Gottes ausgesondert sind. Seinem Willen zu leben, für seine Absichten da zu sein. Nun, wir wurden daran erinnert, die Gemeinde ist nicht eines Menschen Idee. Die ganze Errettung, das Heil, ist nicht eines Menschen Idee. Gottes Gedanke, Gottes Wille, er wollte es, er hat gehandelt, er hat berufen. Sein Wille aus ihm oder von ihm ist alles, sagt Paulus im Römerbrief. Durch ihn ist alles. Nun, wenn alles von Gott kommt, wenn alles durch ihn geschieht, dann muss, das ist die logische Folgerung, dann muss alles für ihn sein. Römer 11, Vers 39, 36, lesen wir diesen Vers. Römer 11, Vers 36. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Von ihm, durch ihn und darum notwendigerweise für ihn. Dem Hause Gottes geziemt Heiligkeit. Dann wird die Gemeinde genannt Tempel Gottes. Im Tempel wird Gott angebetet. Im Tempel gelten alle Gedanken, gilt alle Zuneigung, gilt alle Aufmerksamkeit dem Gott, der sich da offenbart. Psalm 29, Vers 9, in seinem Tempel spricht alles Herrlichkeit, seine Herrlichkeit. Das heißt, dass die Gemeinde der Ort ist, in der die Herrlichkeit des Menschen zurücktritt. Die Gemeinde ist der Ort, in dem die Herrlichkeit Christi hervortritt, der Sohn Gottes gesehen wird. Und der Mensch mit seinen Vorzügen, wirklichen oder eingebildeten, zurücktritt. Die Gemeinde ist nicht der Ort, wo der Mensch sich darstellt, wie prächtig und wie schön und wie weise und wie gut und wie gerecht er sei. Und darum ist das ein großer Frevel, wenn wir ausgerechnet das Haus Gottes dazu verwenden, um uns zu profilieren und darzustellen. Im Haus Gottes im Tempel Gottes darf nur die Herrlichkeit Gottes offenbar werden. Die Braut des Lammes, eine weitere Bezeichnung, sie wird, die Gemeinde wird mit einer Ehefrau zuerst nur verglichen im Epheserbrief, zuerst nur ein Vergleich. Epheser 5, Verse 25 bis 27 wird laufend verglichen, dass die Beziehung Mann und Frau so ist, gleich wie Christus und die Gemeinde, steht immer wieder. Ein Vergleich. Epheser 5, 1, 2, 3, 4, 5 Mal steht gleich wie oder aber im Buch der Offenbarung wird die Gemeinde nicht nur verglichen mit einer Ehefrau, sondern sie wird die Braut, das Weib des Lammes genannt. Und das sagt uns etwas aus über das, was wir ganz am Anfang sagten, dass der Herr die Gemeinde mehr liebt als alles andere in der Schöpfung. Seine Braut, sein Weib, das Weib des Lammes. Offenbarung 19,7 und 21,9. Nun, wenn die Gemeinde der geliebte Gegenstand des Herrn ist, dann werde ich selbst diesen Gegenstand auch lieben und dann werde ich auch alles tun. Und wenn ich ein Diener Christi und ein Diener der Seinigen sein will, werde ich alles tun, um in den Seinigen Liebe zu diesem Herrn zu wecken, Liebe zu fördern, Hingabe an ihn, Treue zu ihm, ein sich binden an ihn. Das wird mein Sinnen, Trachten, Streben sein. Und das hat natürlich auch zu tun mit Führung im Volk Gottes, dass ich das begreife und sehe. Das Volk Gottes, nicht irgendjemandes Volk oder irgendein Volk, das Volk Gottes. So nennt Petrus die Gemeinde. 1. Petrus 2, Vers 9. Hier steht, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Ein Volk, das Gott besitzt, Volk Gottes. Ist es aber sein Volk, dann kann ich nicht anders, als mein Leben für dieses Volk einzusetzen. Mein Leben für das Wohl und für den Segen dieses Volkes zu verlieren. Das sind nur einige Bezeichnungen. Die weiteren nenne ich jetzt nicht. Ich will die verbleibenden Minuten noch einiges sagen über das Ziel, das letztendliche Ziel aller Führung in der Gemeinde Gottes. Einiges ist uns sicher schon deutlich geworden am Wesen, an der Eigenart der Gemeinde, worum es gehen muss. Alle von Gott delegierten Autoritäten, Gott delegiert die Autoritäten, im Staat, in der Familie, am Arbeitsplatz. Alle von Gott delegierten Autoritäten dienen dazu, alles Gottes Autorität zu unterwerfen. Darum delegiert er sie. Nicht damit diese selber selbstherrliche Herrscher und Regenten werden. Nie, nie. Das ist ein böser Missbrauch der delegierten Autorität. Wenn jemand sie benutzt, um sich selbst zum Herrn und Herrscher zu machen. Nein, sie dient dazu alles Gott, Gottes Willen. zu unterwerfen. Das gilt für den Staat, und wenn wir daran denken, könnte uns bange werden, wie Menschen, denen Gott Autorität gegeben hat über ganze Völker, wie sie damit umgegangen sind, wie werden die das vor Gott verantworten? Es gilt am Arbeitsplatz, es gilt in der Familie. Gott hat Regierungen, Ehemänner, Eltern, Arbeitgeber mit Autorität versehen, damit sich Staatsangehörige oder Untertanen, Ehefrauen, Kinder oder Arbeitnehmer sich ihrer direkt übergeordneten Autorität fügen. Die Bibel spricht da eine sehr deutliche Sprache. Sie sagt, wer sich gegen von Gott eingesetzte Autoritäten auflehnt, sich gegen Gott selbst auflehnt. Und ich weiß, es ist gefährlich. Das ist auch schon missbraucht worden. Dass Leute gepocht haben auf ihre Autorität und dann verlangten, du musst mir gehorchen, denn sonst bist du Gott ungehorsam. Natürlich kann man das missbrauchen, das ist uns ganz klar. Aber die Sache bleibt dennoch wahr. Und Römer 13 sagt das ganz deutlich. Nun, es ist uns klar, es gibt Grenzen, und dass wir dort, wo von uns etwas verlangt wird, was Gott verbietet, dort müssen wir uns widersetzen. In solchen Fällen. Wofür wir auch Beispiele haben. Römer Kapitel 13, Verse 1 und 2. Jede Seele unterwerfe sich den obrigkeitlichen Gewalten, denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott, und diese, welche sind, sind von Gott verordnet. Wer sich daher der Obrigkeit widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil oder ein Gericht über sich bringen. Nun, wenn das im Staat schon gilt, wie viel mehr dann nicht? Im Volk Gottes, im Haus Gottes, in der Gemeinde Gottes. So hat Gott in seinem Volk einzelnen Männern immer wieder Autorität gegeben. Aber diese Autorität darf keinem anderen Ziel dienen, als alle Glieder des Volkes Gottes der Autorität Gottes unterzuordnen. Zu diesem Zweck, wenn das noch sehen, diente und führte ein Mose, zu diesem Zweck ein David, zu diesem Zweck ein Josua. Das also ist Ziel aller Führungen, die Gott Einzelnen immer wieder anvertraut hat. Und wenn wir das begriffen haben, dann begreifen wir auch, wie ernst es ist, wenn Männer im Volk Gottes aufstehen und über die Gläubigen herrschen. Dann beanspruchen sie für sich die Autorität, die aber niemandem gehört. Autorität ist ja definitionsgemäß anvertraute, verwaltete Gewalt, nicht in uns wohnende. Und darum ist das so ernst, wenn einzelne Gläubige über andere Gläubige herrschen und dass Gläubige sich ihnen unterwerfen müssen. Johannes spricht von einem Diotrephes, der Johannesbrief, im 3. Johannesbrief, Vers 9 und 10, so handelte. Ich schrieb etwas an die Versammlung, aber Diotrephes, der gern unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht an. Deshalb, wenn ich komme, will ich seiner Werke gedenken, die er tut, indem er mit bösen Worten wider uns schwatzt. Und sich hiermit nicht begnügend, nimmt er selbst die Brüder nicht an und wehrt auch denen, die es wollen, und stößt sie aus der Versammlung. Auf der anderen Seite, also wenn das verwerflich ist, dass der Mensch sich selbst zur Autorität macht, der man sich unterwerfen muss, dann ist es auf der anderen Seite ebenso verwerflich, wenn Menschen sich solchen unterwerfen. Das ist auch Sünde. 1. Korinther 7, Vers 23, werdet nicht der Menschen Knechte. 2. Korinther 11, Vers 20, dort sagt Paulus den Korinthern, ihr habt's gern, wenn man euch drückt, Knuten ins Gesicht schlägt, euch übervorteilt. Als Vorwurf sagt er das. Auch das ist Sünde. Warum? Wenn wir uns Menschen unterwerfen, und Menschenknechte werden, dann verweigern wir uns Gott, denn er will, dass wir uns ihm unterwerfen. Zweiter Korinther 11, Vers 20. Denn ihr ertragt es, wenn jemand euch knechtet, wenn jemand euch aufzehrt, wenn jemand von euch nimmt, wenn jemand sich überhebt, wenn jemand euch ins Gesicht schlägt. Das ist verfehlt. Hier ist das Ziel der Führung verfehlt worden. Darum sage ich es noch einmal. Ziel, Absicht Gottes, mit aller delegierten Autorität ist es, die Seelen Gott zu unterwerfen. Niemals Menschen zu unterwerfen. Dass Menschen sich selbst anderen Menschen unterwerfen oder Menschen andere unter ihren Willen zwingen. Der Apostel Paulus konnte von sich sagen, dass er nicht über den Glauben anderer herrsche. Durch seinen Dienst als ein von Gott berufener, mit besonderer Vollmacht ausgerüsteter, band er die Seelen der Glaubenden an wen? Nie an sich, an Gott. Und das merkt man. Man merkt das im Umgang mit jemand, der wirklich von Gott mit geistlicher Autorität ausgestattet ist. Der Einfluss, der von einem solchen ausgeht, seine geistliche Autorität wird dazu führen, dass dein Gewissen vor Gott offenbar wird, dass dein Gewissen an Gott gebunden wird und dass dein Wille Gott unterworfen wird. Und dann kann man einem solchen auch führen. Ein Paulus konnte dann sagen, seid meine Nachahmer. Oder ein Paulus konnte den Korinthern schreiben, ich habe entschieden, jetzt macht das so. Und sie taten das. Als sie das taten, haben sie nicht dem Paulus gehorcht, sondern wirklich Gottes Willen getan. Paulus herrschte nicht über den Glauben anderer, 2. Korinther 1, Vers 24, nicht, dass wir über euren Glauben herrschen, sondern wir sind Mitarbeiter eurer Freude. Paulus machte sich nicht zum Herrn aller, sondern zum Diener aller. 1. Korinther 9, 19. Denn wiewohl ich frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht. Das ist die Gesinnung jemandes, der wirklich geistliche Autorität hat und dessen Wort auch Gewicht hat und etwas ausrichtet in den Herzen und in den Gewissen. Solches hatte Paulus von seinem Herrn gelernt. Solches wirkte der Geist Christi in ihm. Denn der Herr selbst war nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und gibt es etwas, das unsere Herzen mehr Gott und seinem Willen unterwirft, als wenn wir den Sohn Gottes sehen, wie er wandelt auf dieser Erde? Als Knecht, als Diener, wie er sich hingab. Und wenn wir das sehen und wenn er dann zu uns redet, dann können wir nicht anders, als uns ihm und seinem Willen zu ergeben. Dem Willen seines Gottes. Das ist also Ziel aller Regierung und Führung im Haus Gottes. Der Führende ist selbst ein Diener Gott unterworfen und darum führt er die von ihm Geführten dazu, sich auch Gott zu unterwerfen, nicht ihm. Und noch vor einer Sache warnt uns Gottes Wort. Ich sagte das zwar am Anfang, ich sage es jetzt noch einmal. Nicht allein vor Missbrauch von Autorität, haben wir gesehen, durch herrschsüchtige Menschen. Auch nicht allein davor, dass wir der Menschen Knechte werden, also vor servilen, kriecherischen Seelen, sondern Gottes Wort warnt uns auch vor Ungehorsam, vor Eigensinn. Warnt uns vor der Weigerung, Autorität anzunehmen. 1. Petrus 5,5, Gott widersteht den Hochmütigen. Und das steht in einem Zusammenhang, wo von Unterordnung auch unter Geschwister geredet wird. 1. Petrus 5, Vers 5. Gleicherweise ihr Jüngeren seid den Ältesten untertan. Und dann steht im Vers 6, im zweiten Teil, alle seid gegeneinander mit Demut fest umhüllt, denn Gott widersteht den Hochmütigen. Also wer sich zu schade oder zu gut ist, auch ein Jüngerer, der sagt, nee, der hat mir nichts zu sagen, der ist hochmütig. Und der hat dann Gott selbst zum Widersacher. Gott widersteht ihm dann. Sprüche 16, Vers 5. Jeder Hochmütige ist dem Herrn ein Gräuel. Die Hand darauf, er wird nicht für schuldlos gehalten werden. Es ist uns oft nicht genügend bewusst, dass die Frage der Autorität eine der zentralen Fragen im ganzen Heilsplan Gottes überhaupt ist. Und vielfach vergessen wir, dass wir erlöst worden sind, um fortan dem Willen dessen zu dienen, der die Welten geschaffen hat, der uns erschaffen hat, der uns erlöst hat. Und dass wir erlöst worden sind, um nicht mehr dem Willen dessen zu dienen, der als Widersacher Gottes seinen Willen gegen Gott erhob. Wir sind für Gott und für seinen Willen. Wir sind zum Glaubensgehorsam befreit worden. Schöner Ausdruck. Glaubensgehorsam. Solchen Gehorsam lernen wir vor Gott. Und solchen Gehorsam beweisen wir natürlich im Staat, in der Familie, aber vor allem in der Gemeinde. Das ist ja der Ort, an dem das gezeigt wird in dieser Welt. In einer Welt, die in Rebellion lebt gegen Gott. In der Gemeinde wird gezeigt, hier sind Menschen, die stehen unter Autorität, nicht irgendwelche, unter Gottes Autorität. Sind dem Willen dessen unterworfen, der alles erschaffen hat. Und darin unterscheidet sich die Gemeinde von der ganzen Umwelt, in der sie steht. Die Gemeinde ist der Ort in dieser gefallenen Schöpfung, an dem, wenn irgendwo, das Prinzip der Unterordnung unter Gottes Autorität herrscht. Eigenwille ist ein böses, ist ein satanisches Prinzip. 1. Samuel 15, Vers 23. Denn wie Sünde der Wahrsagerei ist Widerspenstigkeit. Und der Eigenwille ist wie Abgötterei und Götzendienst. Und der Apostel Johannes gibt eine Definition der Sünde. 1. Johannes 3, Vers 4. Jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit, und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Das ist die Sünde. Es gibt eine andere Definition, der Unglaube ist die Sünde. Und hier eine zweite Seite, die Sünde ist die Gesetzlosigkeit.